Bei der Entrückung werden die Entschlafenen in einem Augenblick auferstehen. Bekommen sie in diesem Moment neue Leiber oder die alten zurück? Es ist beides richtig. Sie bekommen einen neuen Leib, aber dieser Leib ist der alte umgewandelt. Das ist ganz wichtig. Gott hat uns erschaffen als Wesen mit Geist, Seele und Körper. Und alles ist wichtig. Und darum wird eben dieser Körper, der uns geschenkt worden ist in diesem Leben, dieser Körper wird, obwohl verwest, wird auferweckt werden. Der Herr der Schöpfung wird die Atome sammeln und wird daraus einen perfekten Körper machen. Man lese dazu 1. Korinther 15 und da wird klar gemacht, genauso wie man ein Samenkorn in die Erde tut und dann entsteht eine Pflanze. Nun, ist die Pflanze etwas Neues oder ist sie das Alte? Ja, substanziell ist es aus dem Samenkorn. Aber es schaut dann doch ganz anders aus und so wird es auch bei uns sein. Alles, was irgendwie mit Schwachheit und Unehre zu tun hat, das wird in 1. Korinther 15 ausdrücklich so genannt, wird eben dann stark, herrlich und wunderbar sein. Und dieser Auferstehungskörper ist eben unsterblich und kann auch nicht mehr krank werden und altern. 2. Wo sind die Entschlafenen in der Zwischenzeit? Ist der Gläubige nach dem Sterben hier nicht sofort bei Jesus? In welcher Form? Ja, das ist diese wunderbare Hoffnung, die wir haben. Wenn wir als Erlöste sterben, dann wird unsere Seele, unser Geist sofort ins Paradies gehen. Der Herr Jesus sagte dem Schächer am Kreuz in Lukas 23, Vers 43, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herrlich. Er sagte, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Er hat erkannt, das ist der König. Und er wird einmal kommen als der König. Aber der Jesus sagt, du brauchst gar nicht so lange zu warten. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ihr Lehrer, die das bestreiten, dass es eine Weiterexistenz gibt nach dem Tod der Seele, die sagen, nein, es gab damals keine Punkte im Text und Lukas wollte eben uns überliefern, Jesus hätte gesagt, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Wie bitte? Wir brauchen nicht noch extra zu sagen, ich sage heute. Ja? Das ist sowieso klar, dass heute ist. Etwas anderes ist es, wenn man Chinesisch spricht oder Thai, da gibt es nicht diese Zeitformen wie bei uns. Und da sind dann diese Wörter, die die Zeit strukturieren, ganz wichtig, dass man sagen kann, ich gehe morgen nach Stuttgart. Ja? Und man muss dann sagen, morgen oder eben, um zu betonen, heute, aber im Griechischen nicht, da hat man ganz genaue Zeitformen, das reicht. Also der Herr sagt, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und eben, der Körper geht ins Grab. Das heißt also, beim Sterben sind wir in zwei Bereichen. Der Körper ist im Diesseits und die Seele im Jenseits. Und bei der Auferstehung wird eben das, was im Jenseits ist, mit dem im Diesseits wieder verbunden. Aber es wird nie gesprochen über eine Auferstehung der Seele, sondern immer über eine Auferstehung des Körpers. Das ist wichtig. Die Seele muss nicht auferstehen. Aber die Seele wird wieder mit dem Körper verbunden. Warum wird der Teufel, nachdem er gebunden ist, im tausendjährigen Reich nochmals losgelassen werden? Ja, das ist aus dem Grund, weil im tausendjährigen Reich werden ja nur Wiedergeborene eingehen, aber die werden Kinder haben. Und nicht alle werden sich bekehren in diesen tausend Jahren, trotz der besten Voraussetzungen. Und am Schluss des tausendjährigen Reiches wird nochmals offenbar gemacht werden, wer echt ist und wer nicht. Und darum wird der Teufel nochmals aus dem K- Kerker herausgelassen, um kurze Zeit zu verführen. Woher weiß ich, ob ich echt bekehrt bin? Kann ich das spüren? Ja, das kann man spüren, aber nicht unbedingt. Es gibt manche, die haben sich bekehrt und die haben nichts gespürt. Es gibt manche, die haben sich bekehrt und dann hatten sie so eine Freude im Herzen. Und es ist ganz wichtig, es ist nicht das Empfinden entscheidend, ob man bekehrt ist. Entscheidend ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, ob wir unsere Schuld Gott im Gebet bekennen, bereuen und glauben, dass der Herr Jesus die Strafe, die wir verdient haben, am Kreuz getragen hat. Und dann rechnet uns Gott das Werk des Herrn Jesus zu. Und wenn man diese Sündenvergebung nicht spürt, dann muss man sich eben zum Beispiel von jemand anderem ermutigen lassen, indem er zeigt, ich habe das immer wieder gemacht, Leuten, die so unsicher waren, ja, wenn du deine Schuld bekannt hast, dann steht es da. So ist er treu und gerecht. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man das, was das Wort sagt, auch wirklich im Vertrauen aufnimmt und glaubt. Und dann kommt die Freude schon noch. Es ist wie beim Zug. Also die Lokomotive ist nicht das Gefühl oder die Freude, sondern die Lokomotive ist das Wort Gottes. Und diesem Wort Gottes muss ich dann mein Vertrauen schenken. Das ist der erste angehängte Wagen. Und dann ist vielleicht der nächste Wagen oder überübernächste Wagen Freude. Das kommt dann schon. Darf ich dich bitten?
Ja. Also wir haben das so verteilt, jeweils 5 Fragen beantwortet der Roger, eine Frage beantworte ich. Dann kommen wir so ungefähr in der Verhältnis miteinander klar. Auf dieser Erde geschieht nichts ohne Gottes Willen. Wie muss ich die Corona-Pandemie und das Verhalten von gläubigen Christen einordnen, die aus Protest wegen der Maßnahmen des Staates gegen die Pandemie sogar auf die Straße gehen? Zählt hier die Unterordnung unter die staatliche Gewalt, wie es der Herr befiehlt, nicht dazu? Ist es ein Angriff auf unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus vom Staat? Ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Wem mache ich es jetzt recht hier? Also es gibt verschiedene Auffassungen und vielleicht komme ich so aus dieser Schlinge heraus. Was ist der Staat? Wer ist der Staat? Sind das die Minister, der Präsident? Oder, wie andere sagen, ist die Obrigkeit das Grundgesetz, auf das die Minister und die Präsidenten schwören, dass sie sich daran halten und dass das die Obrigkeit ist, der man untertan ist. Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Was ist jetzt der Staat? Die einen neigen dazu zu sagen, jeder, der in Berlin da irgendwo in einem bestimmten Haus residiert und gewählt ist vom Volk, das ist der Staat, den müssen wir uns unterordnen. Andere sagen, nein, das sind unsere Angestellten, die haben uns zu dienen. Und nichts anderes, und denen haben wir nicht zu gehorchen, sondern wir sind dem Grundgesetz verpflichtet, was damals tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Väter des Grundgesetzes in Gottesfurcht ganz bewusst mit dem Gottesbezug aufgestellt haben. Dass die Bestrebungen sehr stark sind, gerade von der linken Partei und auch von der Grünen, SPD ist ja noch ein bisschen geteilter Meinung, dass man diesen Gottesbezug aus dem Grundgesetz abschaffen möchte, das wissen wir. Das halte ich für sehr, sehr bedenklich. Und das ist sehr schade, aber wir werden das wahrscheinlich auch nicht aufhalten können. Und dann wird man auch gar keine Verpflichtung Gott gegenüber mehr haben und wir können natürlich uns dann auch nicht mehr darauf berufen. Und so ist das wirklich eine schwierige Situation. Und ich möchte jetzt, ihr habt schon aus dem Zungenschlag gehört, zu welcher Haltung ich da tendiere. Aber ich glaube, wir müssen ja alle unserem Gewissen folgen, treu sein in dem, was der Herr uns gezeigt hat. Aber dass wir dann natürlich auf die Straße gehen oder dass wir etwas einklagen mit Gewalt, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt Dinge, die dürfen wir uns nicht verbieten lassen, dem Herrn zu dienen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn es um unsere Gottesbeziehung geht, wenn es um unser Gebet geht, wenn es um Gottes Wort geht, wenn es um die Gemeinde geht, die Verkündigung geht, da dürfen wir keinerlei Kompromisse machen. Und da gibt es eben andere Fragen, wo man wahrscheinlich gut daran tut, wenn man dem Staat gehorcht, solange es nicht gegen den ausdrücklichen Willen und Befehlen des Wortes Gottes geht. Ich hoffe, ich habe mich da einigermaßen fair verhalten. Ist es ein Angriff auf unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus vom Staat? Würde ich im Moment nicht so sagen. Aber freimütig würde ich sagen, ich fürchte, dass wir so ein bisschen daraufhin konditioniert werden, gehorsam zu sein. Und das haben wir ja vor 70, 80 Jahren in ähnlicher Weise, haben das unsere Väter erlebt. Ich habe das sehr deutlich mitbekommen. Meine Eltern haben mir oft davon erzählt, wie sie mit ganz wenigen Geschwistern in unserer Heimatversammlung diejenigen waren, die eben nicht Heil Hitler gerufen haben, die nicht bereit waren zu sagen, wir nehmen keine Juden auf in die Gemeinde, wir sind nicht staatsbejahend in all den Punkten, wir haben treu ihre Steuern bezahlt und so weiter und haben dafür gelitten und sind von ihren eigenen Brüdern und Schwestern, mit denen sie jahrzehntelang verbunden waren, auch beim Abendmahl in der Gemeinde verachtet und belächelt worden und sogar teilweise gesagt worden, ihr kommt auch noch dran. Nein, können wir alle kommen, bei allem Bekenntnis, was wir haben, wenn irgendwelche Weichen im Leben nicht richtig gestellt werden. Und das ist schon bedenklich. Gerade wir Deutschen, wir neigen ja dazu, immer den Hut zu ziehen. Wir sind schnell dabei zu gehorchen. Und ich möchte auf jeden Fall schon sagen, bitte lasst uns sehr, sehr vorsichtig sein, wem unser Herz gehört, unser Gehorsam gehört. Und wir müssen damit rechnen, wenn der Herr nicht eingreift, dass die kommenden Regierungen nur einen Schritt weitergehen. Und wenn es darum geht, dass die Bibel homophob ist und wir die nicht mehr lesen dürfen, was machen wir dann? Gehorchen wir dem Staat? Natürlich nicht. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was machen wir, wenn die Kinderrechte eingeführt werden? Wie verhalten wir uns, die Lehrer sind, die Kindergärtnerinnen sind und so weiter und so weiter? Da kommt ja so ein abscheulicher Müll auf uns zu. Sollte man nachlesen im Buch von Erwin Lutzer, Wir werden nicht schweigen, da ist so ein Mund mit einem Reißverschluss drauf. Ich halte das Buch für außerordentlich wichtig. Und da werden die ganzen Dinge, die in den USA schon praktiziert werden, teilweise genannt, die jetzt langsam immer mehr auch hier in Deutschland aufkommen. Bis dahin, dass man eine Schuldverschiebung macht und dass man sagt, die ihren Verbrechen begangen haben, die sind ja gar nicht schuld, das sind die Falschen im Gefängnis, sondern die Umgebung ist schuld. Und da wird also die Schuld, das Sündenbewusstsein völlig auf den Kopf gestellt. Wir halten das für unmöglich. Und doch wird das jetzt schon in den USA teilweise praktiziert. Und das wird wahrscheinlich auch hier bei uns in Europa und auch in Deutschland irgendwann ankommen. Also wir haben da mit ganz großen Umwälzungen zu rechnen, wenn der Herr nicht bald kommt. Aber das wird da hinauslaufen. Tja. Ansonsten Gottes Wort lesen, nah beim Herrn bleiben, uns gegenseitig ermutigen und stärken. Aber wenn es sein muss, auch wie die drei Freunde Daniels oder wie auch Daniel selbst, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ob Gott uns da retten wird, o König, das können wir nicht sagen, haben sie mit anderen Worten gesagt. Aber eins sagen wir dir, deinen Befehlen gehorchen wir nicht und das Götzenbild beten wir nicht an. Das war eine Haltung, die manche Märtyrer in England in der Reformationszeit praktiziert haben. Und schenke der Herr, dass wir etwas von deren Glauben und Konsequenz auch lernen und übernehmen. Peter Hane schreibt in seinem Buch: Wir waren mal in Deutschland das Volk der Dichter und Denker. Heute sind wir das Volk der Richter und Henker. Das ist ein bisschen sehr provozierend ausgedrückt. Aber naja. So. Soll ich noch eine beantworten, Roger?
Ja. Oder hast du gerade noch eine zweite?
Warte mal, was habe ich denn hier alles stehen? Ach ja, ich habe jetzt eine beantwortet. Oder? Was soll man tun, wenn man im Dienst ausbrennt? Das ist eine gute Frage. Wenn man merkt, dass man nicht mehr aus Liebe zum Herrn dient, sondern um Erwartungen von Menschen und sich selbst zu erfüllen. Da hätte ich gerne auch meine Antwort drauf, auf die Frage. Das ist ja auch mein Problem. Ja, ist nicht zum Lachen, du, das ist ganz schlimm. Im Dienst ausbrennen, das geschieht so schnell, dass man dann dient, dem Herrn dient, aber nicht mehr aus Liebe, aus Hingabe, sondern um Erwartungen zu erfüllen und auch Erwartungen, die man an sich selbst stellt. Was tut man da? Draußen liegt entschuldige, wenn ich hier immer wieder Bücher empfehle, aber ich halte es für so wichtig, dass wir Vorbilder haben und dass wir uns da auch Rat holen können bei diesen Brüdern. Adoniram Judson, dieser wunderschöne Name, das war ein Pioniermissionar in Birma, heute Myanmar. Hochintelligenter Mann, der hatte alle Voraussetzungen, mal irgendwie Staatsminister zu werden, aufgrund seiner Intelligenz. Ich glaube, der hat mit 15, 16 Jahren schon eine Doktorarbeit geschrieben oder was. Kam auf ganz dramatische Weise zum Glauben, kriegt die Berufung, nach Birma zu gehen als Pioniermissionar, hat dann da unglaublich gelitten. Ich weiß nicht, 2 oder 3 Frauen musste er beerdigen, viele Kinder beerdigen. In der Todeszelle gewesen, den haben sie wirklich vernichten wollen, brechen wollen, alles Mögliche. Der hat durchgehalten. Aber der hatte auch Situationen, wo die Not oft so groß war, dass er ausgebrannt war, Gott nicht mehr verstand. Und dann hat er sich im Dschungel eine kleine Hütte gebaut und hat sich dorthin zurückgezogen und hat über die Liebe Gottes nachgedacht. Und zwar so lange, bis sein Herz so erfüllt war vom Herrn, dass er wieder mit neuer Kraft weitermachen konnte und gehen konnte. Und dieser Mann, der so furchtbare Leiden durchgemacht hat, der war so erfüllt von der Liebe des Christus, dass er im Fieberwahn kurz vor seinem Heimgang, er war auf See, er sollte eigentlich, glaube ich, nach USA zurück zum Heimaturlaub, kriegt ein furchtbares Fieber und war am Fantasieren. Und da waren seine letzten Worte so sinngemäß, so ungefähr: Oh, die Liebe Christi, ihre Höhe, ihre Länge, ihre Breite, ihre Tiefe, unermesslich für uns, aber wir haben ja eine Ewigkeit, um darüber nachzudenken. Und ihm war das Meer ein Bild dafür, für die unerreichbare oder unfassbare Liebe des Christus. In diesem Bewusstsein ist er heimgegangen. Und er fand es ganz gut, dass er da auf dem Meer dann über Bord geworfen wurde, als er starb. Oder er hatte das auch bejaht, dass man das machen sollte. Weil für ihn das Meer ein sehr schönes Bild dafür war, für die Ewigkeit, in der man etwas mehr von der Liebe des Christus nachdenken kann und erfassen kann. Das wäre mein Rat. Das ist auch die Medizin, die ich mir schlucke. Leider nicht oft genug. Da sollten wir auch konsequenter sein, ich müsste konsequenter sein. Ich habe oft dem Herrn gedient, nicht aus Liebe zum Herrn, nicht aus Hingabe, sondern auch auf Sparflamme. Und dementsprechend waren auch die Resultate. Das haben vielleicht andere nicht gemerkt immer so, aber ich selbst habe das sehr deutlich gemerkt. Und die Nächsten um mich herum, die werden das auch gemerkt haben. Also, beim Herrn bleiben, im Gebet bleiben, in ihm verharren, immer wieder das Vorbild des Herrn vor Augen haben. Da hat jetzt ein junger Missionar in Indien, im Moment ist er in Sri Lanka, ein Büchlein geschrieben, In den Spuren des Meisters, wie wir von dem Herrn Jesus Sanftmut lernen. Das ist eine wunderschöne Art und Weise, die Bibel zu betrachten, den Herrn zu betrachten in seinen Eigenschaften und davon zu lernen. Seine Herrlichkeit anschauend, werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Ich glaube, das ist das einfache und das sehr, sehr schwere Rezept, was wir in solchen Situationen verabreichen können, uns selbst und anderen. So, komm, jetzt mache ich jetzt mal Schluss. Jetzt musst du mal eine ganze Menge machen.
Gelten irdisch geschlossene Eheverbindungen im tausendjährigen Reich weiterhin? Ja, natürlich. Es geht ja um die Menschen, die nach der Entrückung zum Glauben kommen werden, Offenbarung 7, der Überrest aus Israel, der Überrest aus allen Nationen, und die werden also durch die Drangsalzeit hindurchgehen und lebend ins tausendjährige Reich eingehen. Und diese Ehen, die dann geschlossen waren, schon vorher, die werden im tausendjährigen Reich weiter gelten. Und ich habe ja erklärt, und sie werden Nachkommen haben. Und das ist einfach aus dem Grund, weil die Ehe gilt, solange beide Ehepartner leben. Römer 7. Und die Ehe wird aufgelöst durch den Tod. Darum, bis der Tod euch scheidet, das ist der biblische Grundsatz, der nicht nur heute gilt und im Alten Testament, sondern auch in der Zukunft. Thema Entrückung. Theologen behaupten, die Vorentrückung ist eine nette Theorie, steht aber nicht in der Bibel. Welche Antwort gibt es? Ja, die Antwort des Wortes Gottes. Wir haben in diesen Tagen mehrfach zitiert, 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, wo es heißt, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Also ist es ganz klar, dass der Jesus kommen wird, um die Gemeinde zu retten vor den Gerichten der Offenbarung. Das ist der Zorn. Die Gerichte in Offenbarung 6 bis 19. Und wenn man dann sagt, das sei eine nette Theorie, bitte, das steht so in der Bibel. Und der Jesus sagt in Offenbarung 3, Vers 10 zu Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Das heißt also, der Herr bewahrt vor dieser Zeit, die die Bibel nennt, die Stunde oder die Epoche der Versuchung. Das ist die Zeit, wenn der Antichrist auftritt. Und das bedeutet also, die Gemeinde wird nicht nur vorentrückt, vor der Drangsal, sondern sogar noch vor der Stunde der Versuchung. Und das ist einfach die Verheißung. Und wie geschieht diese Bewahrung vor der Stunde der Versuchung? Gerade im nächsten Satz, ich komme bald. Durch das Kommen des Herrn Jesus. Ist der Tempel, der ja während der Drangsalzeit wieder erstehen wird, ein anderer als der im tausendjährigen Reich? Es ist so, hier heißt es, in der Drangsalzeit wird der Tempel entstehen. Nein, der wird schon vorher entstehen. Denn wir lesen ja in Daniel 9, dass der kommende Fürst, der Diktator über den Westen, wird einen Bund schließen mit Israel, mit den vielen, für 7 Jahre. Und zur Hälfte dieser 7 Jahre wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und das heißt also, da wird schon geopfert in Israel und das wird gestoppt, gerade vor Beginn der letzten 3,5 Jahre, das ist die Drangsal. Also dieser Tempel wird schon bestehen vor der Drangsal. Man könnte fragen, wird er schon gebaut vor der Entrückung? Das steht in der Bibel nicht. Könnte sein, muss aber nicht sein. Er muss einfach in der Zeit, wenn der Antichrist kommt, dann muss er dastehen. Und es ist so, dass die Tempelgeräte, die werden ja seit vielen Jahren vorbereitet. Ein großer Teil der Geräte für den dritten Tempel sind bereits gemacht. Und die schon mit mir auf Israel gekommen sind, die haben das dann auch gesehen. Wir haben in Jerusalem die Tempelgeräte besucht und gesehen mit eigenen Augen. Auch der Brandopferaltar ist schon bereit für den Ernstfall. Und den habe ich auch gesehen. Also dieser dritte Tempel ist eigentlich schon, was die Geräte anbetrifft, schon da. Und wenn man denkt, die Ausleger im 19. Jahrhundert, die haben gesagt, das wird einmal einen dritten Tempel geben, das steht so in der Schrift, aber die haben noch nichts davon gesehen, wie sich das dahin entwickelt. Wenn die damals gewusst hätten, was wir dann konkret erleben und sehen können oder schon in Händen halten können, ja, von diesen Geräten, habe ich gemacht. Die hätten nur noch Mund aufgemacht und gestaunt. Und sie hätten eher gedacht, diese Dinge kommen dann alle nach der Entrückung, weil sie dann da sein müssen. Jetzt sind sie aber schon da. Und so könnte es auch sein mit dem dritten Tempel. Muss aber nicht sein. Aber wenn dann plötzlich steht in der Zeitung, der Altar wurde verschoben vom Nachbarhügel rüber, die Opfer haben begonnen, in den Schlagzeilen, dann wissen wir, ja, jetzt ist es soweit und jetzt wird das Haus dann auch noch gebaut. Aber eben, es ist so, der Antichrist wird diesen Tempel entweihen. Und ich habe schon erklärt in diesen Tagen, 30 Tage später, wenn der Herr Jesus nach der Drangsal zurückkehrt oder am Ende der Drangsal, dann wird der Tempel wieder eingeweiht. Und dann wird er unter seiner Leitung ausgebaut werden nach den Plänen von Hesekiel 40 bis 48. Da wird dieser gigantische Tempel, der einen dritten Vorhof hat von 1,5 auf 1,5 Kilometer, der wird dann umgesetzt werden. Eine weitere Frage. Es wird immer wieder behauptet, durch das Abendmahl könne von Krankheiten geheilt werden. Und je öfter man das Mahl nimmt, desto größer die Wahrscheinlichkeit der Heilung. Wie sehen Sie das? Nun, nirgends in der Bibel, auch nicht in einem einzigen Bibelvers, wird so etwas gesagt. Und darum muss man sagen, wenn jemand etwas behauptet, was nicht in der Bibel steht, dann muss man es ablehnen. Das kommt nicht von Gott. Das Abendmahl hat der Herr eingesetzt, weil es sein Wunsch war, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und es kommt dazu, Israel hatte Verheißungen, dass wenn sie treu das Wort Gottes festhalten, dass Gott sie bewahrt vor Krankheiten. 2. Mose 15 stellt Gott sich vor als Adonai Rofecha, der Herr, dein Arzt. Das war eine Verheißung für das irdische Volk, das irdische Segnungen hatte. Aber wir, die wir zur Gemeinde gehören, gehören zum himmlischen Volk Gottes. Und das hat keine ausdrücklichen irdischen Verheißungen, sondern wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Epheser 1, Vers 3. Das heißt also, wir haben keine Verheißung für Gesundheit. Und wenn wir trotzdem gesund sind, dann sollen wir dem Herrn danken, denn es ist einfach noch dazu. Aber wir können uns nicht darauf berufen. Und wir haben auch nicht irgendwie ein Ritual, das dann Krankenheilung garantiert. Und zwar wichtig, ich möchte die Stelle aufschlagen, Römer 8 sagt uns, dass wir jetzt noch nicht die Erlösung des Leibes haben. Die Seele und der Geist ist erlöst. Aber in Römer 8 heißt es, dass wir jetzt noch seufzen und warten, Römer 8, Vers 23, nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Das ist noch zukünftig und darum können Gläubige heute noch krank werden und auch sterben. Und das ist ganz wichtig, weil es gibt wirklich diese falsche Lehre, die besagt, eigentlich sollten Gläubige gar nicht mehr krank werden. Das ist einfach eine Irrlehre. Weil hier klar gesagt wird, die Erlösung des Leibes ist zukünftig. Wenn wir nicht mehr krank werden dürften, weil die Krankheit ja grundsätzlich eine Folge des Sündenfalls ist, dann dürften wir auch nicht mehr sterben. Denn der Tod ist ja die Folge des Sündenfalls. Aber man denkt in den vergangenen Jahrzehnten, all diese Lehrer, die behauptet haben, Krankheit müssen wir nicht mehr haben. Wir müssen uns berufen auf die Erlösung des Körpers. Ja, und ein nach dem anderen ist gestorben. Die hätten nicht sterben dürfen. In einem Vortrag sagte Herr Liebe, dass die Datierungsmethoden für Gestein falsch sind, da eine Variable eingesetzt werden muss, für die man schon an die Evolutionstheorie glauben muss. Wiederum, in einem anderen Vortrag belegt er etwas von der Bibel, indem er etwas über ägyptische Ausgrabungen nennt, dessen Datierung mit der Bibel passt. Ist letztere Datierung nun korrekt? Wenn ja, warum? Nun, es ist ganz wichtig, die Datierungsmethoden, die in der Evolutionslehre verwendet werden, um Millionen von Jahren zu datieren, zum Beispiel die Kalium-Argon-Methode, oder die Methoden, mit denen sogar Milliarden von Jahren ermittelt werden, zum Beispiel mit radioaktivem Blei, das sind effektiv Methoden, die mathematisch Gleichungssysteme sind mit mehr Unbekannten als Gleichungssysteme, als Gleichungen im System. Und wer Mathematik gehabt hat, höhere Mathematik in der Schule, der weiß, solche Rechnungen kann man gar nicht lösen. Aber dann hat der Lehrer plötzlich gesagt, aber man kann sie doch lösen. Man muss einfach etwas, eine Annahme einsetzen bei den Unbekannten. Und dann kann man es knacken. Aber eben, das ist das Problem jetzt in diesem Fall bei den Datierungsmethoden, da nimmt man etwas an, was eine reine Vermutung ist, und dann stellt sich heraus, das stimmt eben nicht, weil die Annahme falsch war. Und ich kann das beweisen. Man hat Gestein von Vulkanen, die ausgeflossen sind, zum Beispiel in Neuseeland, genommen, und Labors, also offiziellen Labors, gegeben zur Datierung. Natürlich nichts gesagt, woher das Gestein kommt. Und ich muss erklären, bei diesen Datierungsmethoden geht es immer darum, Gestein zu datieren ab dem Moment, wo das flüssige Lava erkaltet ist. Lava kann niemand datieren. Behauptet auch niemand. Und dann haben die das ermittelt und da kamen Millionen von Jahren bis mehrere Milliarden heraus. Aber man weiß ganz genau, dass das Gestein war von zum Beispiel 1954. Warum? Ja, eben, weil das mit dem Gleichungssystem nicht funktioniert. Aber bei der C14-Datierung, die man verwendet in der Archäologie, da funktioniert das System nicht gleich wie bei diesen Langzeituhren. Es gibt auch dort Schwächen drin, aber eben es funktioniert anders und in der Praxis, so wie man dann überprüfen konnte, hat das, wenn man nicht zu weit zurückgehen will, zeitlich, funktioniert das gut. Zum Beispiel die Jesaja-Rolle, die vollständig aus Qumran, Höhle 1, wurde datiert an der ETH Zürich auf 2. Jahrhundert vor Christus. Anhand der Buchstabenformen kann man das auch datieren und unabhängig kann man auf die Zeit 125 vor Christus. Und die beiden Methoden bestätigen sich, ja? Und zum Beispiel die Mauern in Jericho, die nach außen runtergefallen sind, diese ganz massiven Mauern, die wurden mit C14 datiert auf etwa 1550 vor Christus. Und wenn man die biblischen Zahlen durchrechnet, waren die Mauern von Josua, die nach außen gefallen waren, 1560 gefallen. Also es funktioniert wunderbar. Und auch die Zerstörung von Shiloh wurde datiert mit C14, also mit der korrigierten C14-Methode, die man noch verbessern konnte, auf ungefähr, also immer, plus, wenig, plus und minus, 1050. Und nach der biblischen Chronologie kommt die Zerstörung von Shiloh im Zusammenhang mit dem Tod von Saul auf 1056. Funktioniert. Mein Pastor sagt, keiner weiß, wann Jesus Christus kommt. Er meint, wir können nicht sagen, dass wir am Ende der Endzeit sind. Viele sagen das Gegenteil. Das verwirrt mich. Das verstehe ich gut. Das ist wirklich verwirrend, diese verschiedenen Meinungen. Aber wir müssen uns ans Wort halten. Und tatsächlich sagt der Herr Jesus im Blick auf sein Kommen in Macht und Herrlichkeit, niemand weiß Tag und Stunde. Ja, aber dieser Pastor hat noch mehr gesagt. Er sagt nicht nur, keiner weiß, wann Jesus Christus kommt, an welchem Tag. Er meint auch, man kann nicht sagen, dass wir in der Endzeit leben. Aber das ist falsch. Denn die Bibel gibt uns ja ganz klar Endzeitzeichen. In meinem Buch Leben wir wirklich in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen, zeige ich ja 180 Prophezeiungen über Endzeit in der Bibel, die sich schon erfüllt haben. In der Vergangenheit bis heute. Also, damit können wir ganz genau erkennen, wir leben in der Endzeit. Das geht ja auch mit Zufallsrechnung. Geht das ja nicht, wenn einer sagt, das ist Zufall. Das ist unmöglich. Mathematisch ist das völlig absurd. Und der Jesus macht ja gerade den Theologen damals, den Pharisäern, den Vorwurf in Matthäus 16, dass sie nicht die Zeichen der Zeit erkennen können. Also das ist eine ernsthafte Sache, oder sehr ernste Sache, wenn eben solche, die das Wort Gottes verkündigen, sagen, man kann nicht wissen, in welcher Zeit wir leben. Wie? Das Wort sagt, wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen können. Und dann muss man sich selber in Frage stellen. Und es ist sogar ganz wichtig, dass eben diese Zeit erkannt wird in 1. Chroniker. Ich möchte diesen schönen Vers aufschlagen. Da lesen wir von Soldaten in der Armee von König David, die eine ganz besondere Aufgabe erfüllten. Und zwar heißt es von ihnen, 1. Chroniker 12, 33, und von den Kindern Issachar, Männer, die Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Da gab es also solche, die hatten Einsicht in die Zeitereignisse. Ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Und das war wichtig, damit Israel wusste, wie reagieren. Und wir haben so viele Stellen in der Bibel, die sprechen über die Zeichen der Endzeit. Und darum müssen wir sie erkennen, damit wir auch wissen, wie wir handeln sollen jetzt. Das ist überlebenswichtig. Das ist nicht einfach schöne Theorie und ein bisschen interessant und ein bisschen kribbelig oder so. Nein, das ist ganz wichtig, damit wir wissen, wie wir uns verhalten sollen in dieser Zeit. Der 2. Timotheusbrief zum Beispiel ist ja ein Endzeitbrief, wo der Apostel sagt in Kapitel 3, Vers 1, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden, denn die Menschen werden und so weiter. Das ist ein Befehl. Dies wisse aber, dass in den letzten Zeiten schwere oder gefährliche Zeiten sein werden. Das ist ein Befehl. Wir müssen das wissen. Und gerade der 2. Timotheusbrief und auch andere Endzeitbriefe, die zeigen uns, wie wir uns verhalten sollen in dieser Zeit. Und da lohnt es sich zum Beispiel im 2. Timotheusbrief alle Befehlsformen in der Bibel anzustreichen. Dann hat man mehr als 30 ganz konkrete Verhaltensanweisungen für die Endzeit. Ja, hast du noch eine weitere Frage?
Zwei habe ich noch.
Na, so viel du willst.
Nee, ich habe
zwei. Wir müssen einfach so um 9 bis höchstens Viertel nach zum Schluss kommen.
Ja, das geht wahrscheinlich diesmal etwas schneller. Wie werden diejenigen die Entrückung wahrnehmen, die zurückbleiben? Wie wird das sein, wenn wir alle auf einmal weg sind? Oder fällt es vielleicht erst mal nicht groß auf? Ja, das kann ich natürlich auch nicht ganz genau jetzt schon prophezeien, was da genau für Reaktionen sein werden. Wir können Annahmen hier von uns geben. Aber aus der Schrift wissen wir natürlich, ich denke an 2. Thessalonicher 2, da geht es jetzt um den Antichristen, der kommt. Da wird man die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben und so weiter und so weiter. Und ich nehme an, dass es so etwa verlaufen wird, dass diejenigen, die zurückbleiben, vielleicht im Moment erstaunen, aber letzten Endes sich freuen, sich gegenseitig Geschenke machen, vielleicht, und keine Probleme haben, dass die, die ihnen das Leben sowieso schon ziemlich madig gemacht haben mit ihrer Evangelisation und Mission, nicht mehr da sind. Gott wird ihnen eine wirksame Kraft des Irrtums senden, dass sie der Lüge glauben. Und ich denke, wir alle kriegen das in dieser Zeit schon so ein bisschen mit, was man mit Propaganda machen kann, dass man einer Lüge glaubt. Ich erinnere noch einmal an die Nazi-Zeit, wenn ich daran denke, wie viele Christen der Lüge, der Propaganda damals geglaubt haben und einfach nicht bereit waren, die Wahrheit, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Einfach, weil man von allen Seiten informiert wird, kein kritischer Journalismus ist mehr da, und dann sind wir alle in der Lage, der Lüge zu glauben. Deswegen ist das so wichtig, dass wir uns an Gottes Wort halten, dass wir uns nicht beeindrucken lassen von egal welchen begabten Leuten, sondern Gottes Wort muss für uns der Maßstab sein. Und ja, wahrscheinlich wird es so ablaufen, dass die alle froh sind, dass die Christen nicht mehr da sind und sie nun sich ausleben können, ohne dass noch das Salz der Christen, das Licht der Christen hier auf der Erde irgendwie spürbar ist. Wäre das so einigermaßen richtig? Denkst du auch so?
Ja.
Ja. Ja. Oder hast du gerade eine Pause gemacht? Kann auch sein. Dann kommt eine sehr wichtige Frage. Da müsste man viel Zeit für haben, auch viel mehr drüber nachdenken. Die kann man auch jetzt nicht in 2 Minuten beantworten. Und das ist wirklich elementar wichtig. In unseren biblisch orientierten Kreisen betonen wir die lehrmäßige Bedeutung der Endzeit und die klare biblische Auslegung der endzeitlichen Ereignisse. Im Gegensatz zu anderen Denominationen und christlichen Strömungen wissen wir klarer, gewisse Entwicklungen und Krisen in unserer Zeit einzuordnen. Scheint es aber in der Praxis nicht oft so, dass wir trotz der guten Unterweisung, wir oft uns nicht besser vorbereitet auf die aktuellen Krisen verhalten haben. Woran mangelt es uns und wie können wir hier und jetzt als Einzelne und als Gemeinden wirklich Licht und Salz sein? Welche Frucht soll aus der guten, lebendigen Unterweisung zur Endzeit in unserem Leben wachsen? Mit anderen Worten, was kommt nach dieser Konferenz? Was für Früchte werden da sichtbar in unserem Leben, in unserem Verhalten? Wir haben viele Informationen bekommen, wir haben einen guten Fahrplan vor Augen, können Dinge einordnen, aber hat das irgendwie Einfluss auf unser praktisches Leben? Das ist die Frage. Und da hilft uns auch ein bisschen Kirchengeschichte. Wenn ich daran denke, wie die Brüderbewegung in den 30er Jahren im 20. Jahrhundert, also vor 90 Jahren, informiert war über die endzeitlichen Ereignisse, ich denke an Erich Sauer und so weiter, die haben ja alle Bücher geschrieben, die in ähnlicher Weise den Heilsplan erklärt haben, was kommen wird, 1000-Jahre-Reich und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig war Erich Sauer und auch andere Brüder mit ihm und der große Teil der Brüderbewegung haben Heil Hitler gerufen. Wie ist das möglich? Man ist bestens informiert, aber unser Gewissen wurde nicht erreicht und unsere Herzen schlagen nicht für den Herrn. Und wenn das nicht der Fall ist, mit dem ganzen Bibelstudium und auch mit der Endzeitbeschäftigung, dass uns das wirklich auch zum Herrn treibt und unsere Liebe zu ihm mehrt, dann sind wir zu allen möglichen Irrtümern in der Lage. Und da waren damals in der gleichen Zeit, wo unsere Väter teilweise eben Heil Hitler gerufen haben, Männer und Brüder wie Paul Schneider und andere, die waren bereit, ihr Leben zu lassen, in KZ zu gehen. Die hatten nicht die Sicht von Prophetie, wie wir sie haben, aber ihr Herz schlug für den Herrn. Sie liebten ihn und sie folgten ihm und sie wussten auch, wie Leben zu schätzen ist und wie das Verhalten von bestimmten Politikern einzuordnen ist und diese ganzen christlichen Tugenden, die überhaupt nicht mehr gepflegt wurden und so weiter. Und die haben weniger Erkenntnis von der Heilsgeschichte gehabt, vom Heilsplan Gottes mit Israel und den Völkern, aber sie hatten eine ganz lebendige Beziehung zum Herrn gehabt. Und das bewahrt uns letzten Endes. Ich meine, wenn der Herr uns viel gezeigt hat in seinem Wort, dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel erwartet werden, verlangt werden. Und das ist eben auch die Kehrseite von unseren Konferenzen. Und deswegen ist es wichtig und gut, dass wir ins Gebet gehen, auch in den nächsten Tagen, dass wir wirklich unsere Beziehung zum Herrn festigen, damit uns alles viele Wissen nicht irgendwie überheblich macht oder selbstsicher macht, sondern wirklich auch in die Nähe des Herrn treibt. So, da habe ich zumindest jetzt meine Fragen beantwortet.
Da kommt eine ganz große Frage. Und zwar zum König des Nordens, seinem Überfall auf Israel, dann auch über den Feind aus dem äußersten Norden nach Ezekiel 39. Und es wird auch gefragt, wie das dann ist mit diesen Waffen, die verbrannt werden. Und zwar Schild, Bogen, Pfeile werden verbrannt. Man kann 7 Jahre lang Feuer machen. Wie ist das möglich und in welcher Zeit wird das sich ereignen? Morgen schauen wir uns das genau an. 2 Stunden Russland in der biblischen Prophetie. Ich habe ja gesagt, ich kriege so viele Mails, wo gefragt wird, wie muss man das einordnen. Vorher hatte ich viele Mails, wie muss man die Pandemie biblisch einordnen. Und wirklich, sobald das vorbei war, in der Schweiz, ja, wir sind ja völlig frei, in der Schweiz. Das ist Schnee von gestern für uns. Und aber meine Tochter sagt mir, und eine Woche später, und dann kam die ganze Bedrohung mit Ukraine. Also wirklich ein Zeichen und dann das nächste. Kampf für Schnaufpause. Und ihr sowieso nicht, bei euch überlappt das. Ja, und dann muss ich ja immer wieder antworten, aber eben jetzt kommen die Fragen wegen Russland und Ukraine und darum ist es mir ein Anliegen, dass wir das morgen so gründlich anhand von Ezekiel 38 und 39 betrachten können. Wie lange werden die Menschen auf der neuen Erde leben? Es heißt in Offenbarung 21, wo die neue Erde und der neue Himmel beschrieben wird, dass der Tod nicht mehr sein wird. Und wenn man eben nicht stirbt, dann bleibt man immer. Ja? Also, ewig leben. Das ist der Tag der Ewigkeit. Aber wir haben gesehen, wenn das auch in 2. Petrus 3 im Schluss genannt wird, der Tag der Ewigkeit, so ist es doch so, dass Gott für die Ewigkeit einen Plan hat. Für die kommenden Zeitaltern, in denen er den Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen wird. Epheser 2, Vers 7. Ein bekannter Fernsehprediger meint zum Thema Vergebung der Sünden, dass man sie bekennen kann, aber nicht muss, weil sie durch Jesu Opfer schon gesühnt sind. Wie denken Sie darüber? Vollkommen falsch. Das geht überhaupt nicht, so etwas zu sagen. Nun, die Frage ist, ob das Zitat ganz richtig ist. Oder hat er gesagt, man müsse nicht um Vergebung bitten? Weil das gibt es auch, solche, die sagen, man muss nicht mehr um Vergebung bitten, weil ja das Werk am Kreuz schon vollendet ist. Aber bekennen schon. Nun, in 1. Johannes 1, Vers 9, da haben wir den Grundsatz im Neuen Testament. Und dieser Grundsatz gilt für die Bekehrung und gilt auch für das Glaubensleben. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also, wir müssen die Sünden bekennen. Und dann bekommen wir Vergebung. Also das geht gar nicht, zu sagen, man muss sie nicht bekennen. Natürlich müssen wir sie bekennen. Und dann auch natürlich danken für die hier zugesagte Vergebung. Und jetzt ist es ja interessant, wenn jemand sagt, ja, wir müssen nicht um Vergebung bitten, weil die Vergebung ist ja schon geschehen. Und tatsächlich in Kolosser 2, da haben wir eine ganz mächtige Aussage. Kolosser 2, Vers 13. Da geht es um das Kreuz von Golgatha. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Da wird gesagt, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Das ist die punktuelle Zeitform im Griechischen, also eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen. Alle Vergehungen vergeben. Und es ist so, seit meiner Bekehrung darf ich wissen, dass, weil ich an den Herrn Jesus geglaubt habe und an sein Opfer und meine Sünden bekannt habe, hat Gott mich mit dem Herrn Jesus und seinem Opfer am Kreuz eins gemacht. Das heißt, in dem Moment hat er das vollendete Werk am Kreuz mir zugerechnet. Aber das geschieht nur dann, wenn ein Mensch sich selber mit Christus identifiziert und zur Erkenntnis kommt, der Jesus ist nicht allgemein, sondern für mich und für meine Sünden gestorben und dann rechnet Gott das Opfer zu. Und der Jesus hat vor bald 2000 Jahren gelitten und dort am Kreuz hat er alle meine Sünden getragen, nicht nur die bis zur Bekehrung, sondern auch von der Bekehrung bis heute. Und ich sage das so mit Zurückhaltung, aber es ist eben so, auch das, was in der Zukunft ist. Ja, ich habe ja gar noch nicht gelebt zur Zeit von Golgatha. Und der Jesus hat ja unsere Sünden getragen an seinem Leib, sagt 1. Petrus 2, auf dem Holz. Also hat der Herr Jesus alles gut getan und mit der Bekehrung darf ich wissen, alles vergeben. Und Hebräer 9 sagt es noch krasser. Hebräer 9 sagt, dass der Herr Jesus gekommen ist zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Das ist wunderbar. Das bringt einen richtig zur Ruhe. Es ist alles gut. Aber jetzt müssen wir unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Vergebung. Es gibt diese grundsätzliche Vergebung, aber es gibt auch die praktische Vergebung. Und ich will das an einem Beispiel erklären. Wenn sich ein Bruder und eine Schwester mir gegenüber verschuldet, dann weiß ich ganz genau, aufgrund der Schrift, dann muss ich vergeben, auch wenn die Person das selber nicht einsieht und nicht bereut. Ja, so heißt es ja in Kolosser 3, wenn einer Klage hat gegen den anderen, sollen wir einander vergeben. Nicht erst, wenn der zurückkehrt. Aber es ist ja etwas anderes. Wenn jemand kommt und sich entschuldigt, was soll man dann sagen? Ja, ich vergebe dir. Und was dann noch dazu kommt, ist, das Verhältnis wird auch wieder schön. Aber vergeben hatte ich schon vorher. Aber da vergebe ich so, dass auch die Beziehung wieder da ist. Ich war ein Kind, das blöd tut zu Hause, sich übel aufführt. Ja, dann ist etwas zwischen dem Kind und den Eltern. Und wenn dann das Kind kommt und sagt, spielen wir zusammen. Ja, dann habe ich natürlich bei den Kindern nicht gesagt, schön, jetzt spielen wir zusammen. Das geht nicht. Da ist etwas, wir möchten gerne das klären und in Ordnung bringen und machen den Kindern eben Mut, da die Sache zu klären. Und dann kann man wieder richtig Freude haben. Man spricht auch gar nicht mehr darüber, das spielt keine Rolle mehr. Und das ist die praktische Vergebung. Und das ist auch so bei uns als Gläubige. Natürlich hat der Herr Jesus alles gut gemacht, grundsätzlich. Aber wenn ich jetzt sündige, dann ist die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn getrübt. Und darum sagt 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Nicht vergeben hat. Vergibt. Und das ist eben diese Vergebung, die dann auch die Gemeinschaft und die volle Freude wiederherstellt. Und das ist der Unterschied. Und darum ist es nicht falsch, wenn man eben die Sünde bekennt und bittet, Herr, vergib mir. Ja, ich meine, mit dieser Vergebung hier, in Präsenz, dass er uns die Sünden vergibt. Und ich weiß, er vergibt, wenn wir kommen und die Gemeinschaft wird wieder hergestellt. Ja, vielleicht noch eine letzte. Ukraine. Wehrpflichtige Männer, Christen, dürfen sie kämpfen mit Waffen? Und der Name ist unterschrieben und ich weiß, das ist ein Ukrainer. Schon eine schwierige Frage. Also, ich möchte vorausschicken. Damals als junger Mann, als ich ausgehoben werden sollte für die Armee in der Schweiz, habe ich mich vorbereitet. Und zwar habe ich einen reifen Bruder, der einen überörtlichen Dienst machte, gebeten, er soll doch einen Brief schreiben, dass ich von der Waffe befreit werde. Hat er gemacht. Und dann bin ich noch zu meinem Biologielehrer gegangen. Und der war Major in der Armee. Und er mochte mich. Ich ihn auch. Ein Evolutionist, kein Gläubiger. Und er hat mir dann auch einen Brief geschrieben. Und quasi als Lehrer noch eine Empfehlung gemacht. So bin ich dann zur Ausheben gegangen, die Briefe vorgestellt. Also, ich bin bereit, den Dienst zu tun, aber ich möchte keine Waffe. Und dann hat man das übrigens in einem sehr speziellen Moment gemacht. Das war gerade zur Zeit, als wir uns umziehen mussten und man war in der Unterhose. Wir waren also in der Unterhose, da am Tisch und gegenüber einer mit Vollmontur. Und wurde ausgefragt und so und die kamen dann zur Überzeugung, wahrscheinlich ist der junge Mann beeinflusst von Leuten und er braucht noch ein bisschen Zeit. Und man hat gesagt, ich sei zu groß für mein Gewicht. Ja gut, ich wog etwa 50 Kilo. Und ich bin klein, aber eben das war dann doch zu groß für das Gewicht. Und da hatte ich noch Gelegenheit, 2 Jahre zuzunehmen. Und ich habe also nicht extra wenig gegessen, sondern ich hatte in der Zeit einfach keinen Hunger. Ich habe studiert und ja, also es kam, glaube ich, 1 Kilo dazu in 2 Jahren. Und dann haben sie mich freigestellt. Ich wurde in eine Hilfstruppe eingeteilt, die nur im Kriegsfall eingesetzt wird. Ja, und so hat der Herr für mich einen Weg aufgetan. Und ich weiß noch, ich war da auch motiviert von einem Bruder in der französischen Schweiz, der hat mir gesagt, Sie haben das erlebt damals im Zweiten Weltkrieg. Da ging es darum, jemand, der Landesverrat begangen hatte, sollte exekutiert werden. Und dann wurde gesagt, Sie schießen. Es müssen ja immer mehrere schießen. Und man wusste damals auch nicht, wer Munition hat und wer nicht. Und einer hat gesagt, nein, ich möchte nicht schießen. Und dann hat man ihm gesagt, das hätten sie sich früher überlegen müssen, ob sie Waffe wollen oder nicht. Sie schießen. Ja, und so habe ich mir gesagt, das sowas will ich nicht erleben. Und jetzt im Ukraine-Konflikt. es ist ja grundsätzlich so, Epheser 6, Vers 10 sagt von der Gemeinde, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wir haben einen geistlichen Kampf und es ist nicht die Aufgabe der Gemeinde, eben Menschen zu bekämpfen. Aber jetzt ist dann noch ein Problem. Es ist schrecklich, was geschieht in der Ukraine im Moment, aber es ist schrecklich eigentlich auf beiden Seiten. Wenn man sich mal die Soldaten anschaut, die da von Russland geschickt wurden, zuerst an die Grenze und dann in den Krieg. Es gibt Hinweise, dass die nicht informiert wurden, was kommt. Und es gibt ja Aufnahmen von solchen Soldaten, die gefangen wurden, die dann Mami telefonieren und weinen. Und sagen, die haben uns nicht gesagt, dass wir in den Krieg müssen. Die haben uns gesagt, wir machen ein Manöver an der Grenze. Das hieß es ja lange, offiziell. Und mussten in den Krieg. Und es scheint, dass mehr als 11.000 Soldaten auf der russischen Seite getötet worden sind. Also ganz schrecklich. Und die wollten gar nicht in den Krieg, viele. Und so gibt es auch Soldaten, die haben ihre Fahrzeuge beschädigt, dass sie nicht mehr vorwärts kommen. Und gut, was ich jetzt alles sage, das sind so Informationen jetzt. Später werden wir dann erfahren, was gelogen war, was stimmt. Aber es gibt auch Hinweise, dass man das ernst nehmen könnte. Und jetzt müsste ich als gläubiger Ukrainer solche jungen Leute 20, 21, 23 abschießen. Und ich weiß, dass sie nur so lange Gnadenzeit haben, wie sie auf der Erde leben. Ich kann das nicht. Aber ich würde gerne als Sanitäter in der Armee dienen. Und dann darf ich sogar auf beiden Seiten verbinden. Ja, also das ist wirklich eine schwere Gewissensfrage. Und ich muss es beantworten, ich könnte nicht schießen. Es ist ein Elend auf dieser und auf jener Seite. Aber ich möchte helfen und nicht einfach davon rennen. Ja. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Gott ist allwissend. Warum hat Gott Menschen geschaffen, von denen er schon wusste, dass sie sündigen würden? Hat das mit dem freien Willen zu tun? Ja, Gott wusste von Ewigkeit her, was kommen würde. Und übrigens ist es so, dass die Allwissenheit Gottes ist nicht nur, dass er alles ganz genau weiß, was kommen wird, sondern er weiß auch ganz genau, was gekommen wäre, wenn. Also konkret, in Matthäus 11 sagt der Herr Jesus, wenn diese Zeichen und Wunder, die ihr in Israel getan hatte, wenn die in Tyrus, im Libanon und in Sidon geschehen wären, längst hätten die Menschen dort in Staub, in Sack und Asche Buße getan. Aber das ist ja nicht geschehen. Aber der Herr wusste, die Menschen würden so reagieren. Und es ist gar nicht geschehen. Das heißt also, Gott weiß im Voraus alles, was geschehen wäre, wenn. Er weiß genau, was geschehen wäre, wenn ich 1634 in Bombay in einer hinduistischen Familie auf die Welt gekommen wäre. Und mein ganzer Lebensweg. Aber es hätte ja auch sein können, ich wäre 1722 in einer indianischen Familie in Kalifornien auf die Welt gekommen. Ja, beim Indianerstamm. Und der Herr wüsste genau, wie mein Leben verlaufen wäre. Das ist die Allwissenheit Gottes. Und jetzt alle anderen Möglichkeiten, alle Menschen mit allen Möglichkeiten, er weiß alles. Das ist Gottes Allwissenheit. Es ist einfach nur zum Staunen. Und nun, Gott wusste im Voraus, dass der Mensch Adam fallen würde. Und dass dieses ganze Elend kommen würde. Aber Gott wusste auch im Voraus, dass er dann seinen Sohn senden würde als das Lamm Gottes. Und darum lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 18, dass der Jesus, das Lamm Gottes ist, zuvor erkannt vor Grundlegung der Welt. Und wir müssen uns im Klaren sein, die Weltgeschichte hätte ja auch ganz, ganz anders sein können. Denn Gott hätte machen können, dass Nebukadnezar gar zu einer ganz anderen Zeit geboren wird. Und da wäre nicht Nebukadnezar gekommen und hätte Jerusalem belagert. Er hätte machen können, dass Kores behindert wäre. Und er hätte nie Babylon erobern können. Er hätte auch Alexander den Großen verhindern können. Nicht wahr? Und es ist Folgendes. Gott wusste das alles im Voraus und es ist die Verantwortung des Menschen. Jeder Mensch wird ja einmal nach seinen Werken gerichtet werden. Also Gott macht alle Menschen verantwortlich. Und trotzdem hat Gott also das so zugelassen, dass es so kommt mit dem Sündenfall und so weiter. Aber er wusste eben, dass er dadurch sich offenbaren würde als Heiland Gott, der bereit ist, das Höchste zu geben für Sünder in den Tod. Das heißt also, wäre das nicht geschehen, so in der Verantwortung des Menschen, dann hätten wir auch nie erlebt, wie Gott ist. Wir hätten in der Ewigkeit vielleicht erfahren, Gott wäre sogar bereit gewesen, das Höchste zu geben für Sünder. Aber es ist ja nicht so gekommen. Und das ist dann nur Theorie. Aber es wurde Wirklichkeit. Der Vater hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen würde. Also durch dieses Elend hindurch hat Gott sich offenbart in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade, als der Gott, der Liebe ist und auch der Gott, der Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Und das wird uns vor Augen und vor Herzen stehen in alle Ewigkeit, weil er es getan hat. Und das ist eine ganz wichtige Antwort. Natürlich wusste Gott das alles, aber er wusste auch, dass er sich seinen Geschöpfen einmal offenbaren wird, auf eine Art und Weise, die eben nur einmal stattfinden konnte. Wir lesen in Römer 6, dass der Herr Jesus nie mehr stirbt. Das wird sich nie mehr wiederholen, was geschehen ist. Aber in aller Ewigkeit wird Golgatha vor uns stehen und unsere Herzen werden bewegt bleiben und voll Dank bleiben für das Lamm Gottes. Ja, da möchte ich da schließen. Oder hast du noch eine? Gut.